Ich wünsche einen schönen guten Abend aus Innsbruck und darf mit Ihnen heute das Thema weniger Antibiotika, ein unrealistischer Traum und dann auch neue Therapien gegen diese multiresistenten Erreger, vor allem im gramnegativen Bereich, diskutieren. Dass es ein unrealistischer Traum ist, dürfte man bereits an den hohen Zahlen der globalen Todesfälle durch antimikrobielle Resistenz sehen, nämlich 1,27 Millionen weltweit werden pro Jahr berichtet. Und wenn man sich das genauer anschaut, so sind wir in Westeuropa im unteren Drittel eh noch ganz gut dran. Wenn man sich anschaut, wo sind diese Infektionen, dann sind die Respirationsinfektionen, dann die Blutstrominfektionen und intraabdominelle Infektionen an vorderster Front. Und was die Bakterien anbelangt, so sind die resistenten E. coli, Staphylokokken, Klebsiellen, Pneumokokken, Acinetobacter und Pseudomonas an erster Stelle zu melden. Wenn man das anschaut, wie ist die Verteilung weltweit gesehen, dann sieht man, das ist ein recht buntes Bild, wenn man da die Drittgenerations-Cephalosporin-resistenten E. colis anschaut oder auch die Klebsiellen mit Drittgenerations-Cephalosporin-Resistenz. Ein sehr, sehr buntes Bild, wo wir in Österreich wohl noch in einem seligen Bereich sind, allerdings unsere Nachbarländer uns sicherlich schon auch ein bisschen die Probleme vielleicht auch mit hereinbringen können. Was macht die WHO? Die WHO erstellt eine Liste von der Prioritäten von Pathogenen, wogegen dringend Antibiotika entwickelt werden sollten. Und da sind kritisch prioritär eingeordnet worden Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii, Carbapenem-resistente Pseudomonas und Carbapenem- und drittgenerationsresistente Enterobakterien. Was ist in Europa? Da hat die ECDC gemeldet, also Carbapenem-resistente Pseudomonas aeruginosa, sind wir in Österreich ebenso wie bei den Klebsiellen noch in einem relativ guten Bereich. Allerdings sieht man auch bei Acinetobacter baumannii, dass unsere Nachbarstaaten und wenn Sie da auch schauen, auch in der Ukraine, wo auch wirklich mehr Zuwanderung jetzt auch stattfindet, dass da durchaus auch eine deutlich stärkere Zuwanderung auch eventuell besiedelten Patienten oder auch Patienten mitbringen könnten, Infektionen, die Carbapenem-resistente mit Carbapenem-resistenten Bakterien. Insgesamt sieht man aus den ganzen Bildern natürlich, dass die Resistenz sehr stark nach Regionen variiert. Das heißt also, wir brauchen Antibiotika gegen Carbapenemase produzierende Enterobakterien und Acinetobacter, aber auch ESBL-bildende gegen multiresistente Metallobeta-Lactamase produzierende Erreger. Und da möchte ich Ihnen im Folgenden, auch wenn man ganz kurz noch die EMBLA-Klassifikation eingeht, auch zeigen, welche Antibiotika stehen uns überhaupt zur Verfügung, was haben wir schon, was kommt demnächst auf uns zu. Man kommt an dieser Klassifikation nicht ganz vorbei, weil einfach die Target-Therapie derartig dominant ist momentan noch. Da gibt es einerseits die Serin-Beta-Lactamasen, die Klassen A, C und D, wo der D-Klasse zum Beispiel die ganze OPSA-Gruppe ist. Und dann gibt es die Klasse B, also die bösen uns besorgnismachenden Metallobeta-Lactamasen, wo wir noch Probleme haben. Und wenn Sie schauen, in dieser Klasse B haben wir noch sehr weiße Lücken. Da wäre zum Beispiel das Cefiderocol vielleicht ein Medikament, auf das wir noch am ehesten setzen könnten. Was möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen? Die bereits verfügbaren Antibiotika, da möchte ich kurz eingehen, wo stehen wir derzeit, was gibt es Neues, was sind so die Gedanken, die wir dazu haben, was sollte man dazu wissen und bei denen, die hoffentlich bald kommen, was ist da zu erwarten, welche Lücken können wir schließen. Das Cefiderocol, wie Sie wissen, ist ein Cephalosporin, das kombiniert ist mit einem Siderophor, also einem Eisenscavenger, und wirkt gegen die sogenannte Apex-Gruppe, also Acinetobacter, Pseudomonas, E. coli, Klebsiellen und Stenotrophomonas. Und dementsprechend hat es auch die APEX-Studie gegeben, an nosokomialer Pneumonie durchgeführt, wo man Cefiderocol mit Meropenem verglichen hat. Und es war in der Mortalität nicht unterlegen, sowohl nach 14 Tagen als auch nach 28 Tagen. Die nächstfolgende Studie im letzten Jahr hat dann ein bisschen Diskussionen aufgeworfen, weil in diesem Credible Trial hat man dann Cefiderocol mit der Best Available Therapie und in 66% war da auch Colistin mit dabei und an carbapenemresistenten Erregern angeschaut. Und insgesamt war Cefiderocol am Ansprechen, am klinischen Ansprechen zwar nicht unterlegen, aber es hat eine Assoziation mit höherer Mortalität gegeben und zwar bei nosokomialer Pneumonie und Blutstrominfektionen, nicht bei komplizierten Harnwegsinfektionen. Man hat das dann genauer angeschaut und da hat man gesehen, dass das in der Gruppe mit der Infizierten mit Acinetobacter baumannii war und hat versucht, das etwas besser erklären zu können und hat schon gesehen, dass die Patienten multimorbider waren. Aber letztlich ist bis jetzt, sind zwar mehrere Studien auch wieder erschienen im Laufe des Jahres, die dem Cefiderocol wieder eine ganz gute Wirksamkeit und Nichtunterlegenheit beweisen wollen. Aber eine saubere Studie ist letztlich noch ausständig. Also es bleibt ein bisschen die Diskussion. Wenn man das Cefiderocol jetzt als Eisenscavenger mal anschaut und fragt man sich vielleicht, beeinflusst es auch die Eisenhomöostase? Und das hat man sich recht nett auch angeschaut, indem man freies Eisen, Transferinsättigung und Hepcidin angeschaut hat. Und weder das Meropenem noch das Cefiderocol haben da irgendeine Veränderung bewirkt. Cefiderocol hat auch gezeigt, dass es Biofilmwirksamkeit hat, aber man hat auch schon einzelne Resistenzen gesehen, wobei die Resistenztestung gerade bei diesem Antibiotikum nicht einfach ist. Bei den Nebenwirkungen, das ist immer auch etwas, was uns Kliniker interessiert, sind am ehesten Diarrhoe, aber auch Obstipation und Hypertension gesehen worden. Ansonsten relativ gut, ist die Verträglichkeit relativ gut. Die nächste Substanz, auch eine sozusagen ein Joker in unserer Waffenkammer, ist das Meropenem in Kombination mit dem Vaborbactam, einem boronsäurebasierten Lactamase-Inhibitor, der vor allem gute Wirksamkeit bei bestimmten Beta-Lactam-Resistenzen hat, gramnegativer Bereich und auch viele Carbapenemase-Bildner, allerdings nicht Metallo-Beta-Lactamase und auch die OXA48-Gruppe nicht umfasst. Da gibt es die Tango 1 und Tango 2 Studien an komplizierten Harnwegsinfekten, an Blutstrominfektionen, Pyelonephritis, HAP und abdominellen Infektionen. Da waren Patienten in der Tango 2 Studie dann schon mit bestätigten oder vermuteten carbapenemresistenten Enterobakterien und in 90% waren das auch Klebsiellen. Und da hat man gegenüber dem Meropenem, Piperacillin, Tazobactam, für Meropenem, Vaborbactam keine Unterlegenheit gesehen, im Gegenteil ein besseres klinisches Ansprechen und es wurde somit als Best Available Therapie bei carbapenemresistenten Enterobakterien vorgeschlagen oder propagiert. Eine neuere Studie hat das auch noch gezeigt, auch mit Enterobacter cloacis, sowohl was die Mortalität betrifft, als auch die Nephrotoxizität und die klinische Heilung. Also eine vielversprechende Substanz, allerdings auch natürlich Reservesubstanz. Die nächste Substanz ist das Imipenem-Relibactam. Das Relibactam ist ein Nicht-Beta-Lactam-Beta-Lactamase-Inhibitor, hemmt Carbapenemasen, zum Beispiel auch die KPCs, aber auch Cephalosporinasen. Es wird dann in Kombination mit dem CNAM, also Imipenem Cilastatin, wurde es ausgetestet bei schweren Infektionen, schweren Harnwegsinfektionen, abdominellen Infektionen, HAPVAP, aber auch bei Sepsis, Infektionen mit gramnegativen Erregern, die nur schwer zu behandeln sind. Und man hat da in dieser Phase 3 Studie, in der Restore IMI 1 Studie gesehen, dass es gegenüber Colistin in Kombination mit Imipenem ein gutes Ansprechen gegeben hat. Der Response war nach 28 Tagen besser in der Imipenem-Relibactam-Gruppe und die Mortalität war niedriger. Die Nephrotoxizität, keine Kunst, wenn man Cholestin als Gegner hat, war auch besser. Allerdings ist zu beachten bei diesem Medikament auch, dass es Wechselwirkungen mit Warfarin hat, also gerinnungshemmende Wirkung verstärkt werden kann und man die Gerinnung überwachen sollte. Eine IMI-2-Studie, also IMI-Restore-IMI-2-Studie mit HAP und WAP hat gezeigt, gegenüber Piperacillin und Dazobactam, dass auch die Mortalität nach 28 Tagen besser, also niedriger war. Die Nebenwirkungen waren in etwa vergleichbar. Ein anderer, quasi auch wieder Joker, der bei uns relativ also auf Transplantationsstationen zum Beispiel gern herangezogen wird, ist die Kombination Ceftazidim, Avibactam plus Aztreonam. Das ist sozusagen ein bisschen das Ausweichen, weil Avibactam, Aztreonam, diese Kombination, auf die warten wir schon lange und die wird leider auch noch ein bisschen auf sich warten lassen. Da gibt es eine Observationsstudie aus Griechenland und Italien, wo man dieses Cats-Avi plus Aztreonam gegen verschiedene Kombinationen bei Blutstrominfektionen verglichen hat und gesehen hat, dass der klinische Erfolg besser war und auch der Krankenhausaufenthalt kürzer. Die Mortalität war nach 30 Tagen 19% versus 44% in den Vergleichsgruppen. Und da waren immerhin auch sehr multiresistente und schwierige Erreger mit dabei. Eine interessante Substanz, und das ist auch bei den bereits verfügbaren schon die letzte, die ich da in diesem Zusammenhang nennen möchte, ist das Delafloxacin, ein neues Kinolon, das neben einer Reihe von anderen guten Wirksamkeiten, die es aufweist, auch den Pseudomonas beinhaltet. Um das zu beweisen, ist man natürlich ein bisschen skeptisch, weil dieses Delafloxacin ja auch oral verfügbar ist. Und da warten wir schon so lange auf endlich ein Medikament, das man dann auch oral geben kann und das auch einmal eine Pseudomonas-Wirksamkeit zeigen kann. Ausgetestet wurde es und zugelassen auch für die Haut- und Weichgewebsinfektionen, hat sehr gute Wirksamkeit gezeigt. Und was der große Vorteil zu sein scheint, ist auch, dass es in den Nebenwirkungen, die wir alle fürchten, also diese Sehnenrupturen, die Tendinitis, aber auch die QT-Verlängerung oder die neuropsychiatrischen Nebenwirkungen der Kinolone, viel weniger ausgeprägt zu haben scheint. Allerdings ist die Substanz halt auch noch nicht so lange im Einsatz. Man hat dann auch wirklich geschaut, ist es wirklich besser als das Ciprofloxacin gegenüber dem Pseudomonas aeruginosa, vor allem bei resistentem Pseudomonas aeruginosa. Und da gibt es halt eine Studie, die ich jetzt gefunden habe, aus dem vorigen Jahr, wo man Spezimen hat von CF-Patienten mit resistenten Pseudomonas Besiedelungen oder auch Infektionen. Und da hat das Delafloxacin in diesen In-vitro-Untersuchungen eine bessere Aktivität gezeigt als das Ciprofloxacin. Also es scheint wirklich eine sehr gute Substanz zu sein. Wir müssen Erfahrungen sammeln natürlich. Wenn wir jetzt zu den Neuen kommen, die wir hoffen, dass sie bald in den nächsten Jahren uns wirklich weiterhelfen werden, so ist da eine Reihe von Medikamenten und Antibiotika in der Pipeline. Die Cefepime-Kombinationen sind mit verschiedenen Beta-Lactamase-Inhibitoren, wie eben das Zidebactam oder das Danibor-Bactam, die beide in der Phase 3 sind. Und wenn Sie da die ganzen Hackeln sehen, sehen Sie, dass da ganz gute Hoffnung besteht, dass auch multiresistente, komplizierte Keime mit erfasst werden. Wenn ich da das Danibor-Bactam herausnehmen darf, das ist auch aus der Boronat-Gruppe und hat eine sehr gute Wirksamkeit bei Enterobakterien, die sowohl mit der Embla-Klasse A, B, C und D bei der Lactamasen diese produzieren. Also ein wirklich gutes Antibiotikum, ein Nischenpräparat wahrscheinlich. Allerdings hat man auch gesehen, dass es bei Pseudomonas und Acinetobacter möglicherweise keine Wirkungsverstärkung zeigen wird. Die Rekrutierung dieser Studie ist bereits abgeschlossen. Für die Phase 3 allerdings fehlen noch die Resultate. Im ECCMID ist ein Poster gewesen, wo man ein gutes Ansprechen, zumindest klinisch einmal schon attestiert hat. Das ist die Substanz, die ich vorher erwähnt habe, Aztreonam Avibactam, also Aztreonam ein Monobactam, das stabil ist gegenüber den Metallobeta-Lactamasen, aber hydrolysiert wird durch die Serinbeta-Lactamasen. Deswegen die Kombination mit dem Avibactam, das stabil den Serinbeta-Lactamasen gegenüber ist. Und diese Kombination wurde dann bei Metallobeta-Lactamasen und Serin produzierenden Enterobakterien eben ausgetestet, ist immer noch in der Phase 3, in der Rekrutierungsphase im Revisit-Trial, auch für intraabdominelle Infektionen, aber auch Harnwegsinfektionen und für die VAP in der Phase 3 eine zweite Studie auch gegen Best Available Therapie. Allerdings sind die Ergebnisse noch nicht da. Also das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir diese Substanz auch wirklich bei uns bekommen. Wenn wir dann weiter hier schauen, da sehen wir viele Pluszeichen bei den neuen Substanzen, aber ganz rechts den carbapenemresistenten Acinetobacter baumannii, das sind lauter Minus, einzig bei einer Substanz, und das ist das Sulbactam-Durlobactam, eine vielversprechende Substanz. Wenn die carbapenemresistenten Acinetobacter baumannii, wenn sie den haben, eine Infektion haben, dann bleibt ihnen momentan das Colistin, also das wir alle recht ungern einsetzen, wirklich äußerste Reserve. Und da ist das Sulbactam-Durlobactam recht vielversprechend. Sulbactam kennen wir ja bereits vom UNASYN her, hat eine intrinsische Aktivität gegen den Acinetobacter, und das Durlobactam hat noch zusätzlich gegen Klasse AC und einige D-Beta-Lactamasen eine Aktivität. Und das Penicillin-Bindeprotein 2 ergänzend zu 1 und 3 beim Sulbactam auch noch dazu zur Hemmung hat. Da gibt es bereits Ergebnisse aus der Phase 3-Studie, aus der ATTAC-Studie, wo auch eine breite Gruppe von schweren Infektionen untersucht worden ist mit carbapenemresistenten Acinetobacter baumannii. Da wurde Sulbactam, Durlobactam plus Imipenem-Cilastatin versus Imipenem-Cilastatin plus Colistin angeschaut. Und diese Daten wurden beim ESCMID in Lissabon heuer präsentiert. Da war die Mortalität bei Sulbactam-Durlobactam deutlich niedriger und die klinische Heilungsrate viel besser. Also wirklich eine Substanz, auf die wir mit wirklich gut hoffen können. Ein neues Aminoglykosid ist auch im Kommen, das nicht nur MRSA hat, aber auch multiresistente gramnegative Bakterien inklusive KPC erfassen soll, weniger Nephrotoxizität haben soll. Da gibt es für komplizierte Harnwegsinfekte bereits eine Nicht-Unterlegenheitsstudie, die EPIC-Studie und die CARE-Studie, wo man bei carbapenemresistenten gramnegativen die Kombination mit meropenem oder tigecyclin und Clazomycin versus Colistin als Kombination genommen hat. Man hat gesehen, dass die Mortalität mit der Clazomycin-Gruppe niedriger war und auch die Nephrotoxizität ebenfalls niedriger war. Das will ich Ihnen nur zeigen, um Ihnen den Review zu empfehlen, weil er einfach wirklich wie ein Nachschlagewerk ist, also Pharmaceuticals 2022. Das Ihnen zeigen die neuen Antibiotika, die wir zur Verfügung haben und in Bezug auf mikrobiologisches Target, aber auch, wo ist der Infektionsfokus, wo ist dann grün, also Ampelsystem, also wirklich sehr bedienerfreundlich. Es zeigt aber auch pharmakokinetische, pharmakodynamische Daten oder zum Beispiel, wie ich hier heraus gehoben habe, wie gut gehen diese Substanzen in die Epithelial Lining Fluid. Und da sieht man, das Meropenem, Bavobactam ganz unten geht ganz gut hinein, aber das Cefiderocol würde demnach gar nicht so toll hineinpenetrieren. Da gibt es aber zur Rettung von Cefiderocol bereits eine nächste Studie, die gezeigt hat, dass mit der verlängerten Infusion sehr wohl dann auch eine ausreichende Konzentration in der Epithelial Lining Fluid erreicht werden kann, also durchaus auch dort dann wieder einsetzbar. Auch in einem Review, den ich empfehlen kann, sehr bedienerfreundlich, was haben wir bis jetzt bei carbapenemresistenten Enterobakterien, bei Pseudomonas und Acinetobacter, was wären Alternativen bei den neuen Antibiotika, was haben wir schon zum Großteil, haben wir diese schon zur Verfügung. Also auch Nachschlagewerk Antibiotics 2022 mit den Nierendosis-Adaptierungen, Und worauf ich jetzt in der Kürze der Vorbereitungszeit leider nicht eingehen kann, sind die ESCMID-Leitlinien für gramnegative Bakterien für Multiresistente in der Intensivstation. Aber da würde ich Sie bitten, sich das Webinar anzuschauen auf der ÖGIT-Homepage. Da hat die Frau Professor Grabein eine sehr schöne Aufarbeitung dieser Leitlinie dargestellt, also wirklich sehr, sehr genau und auch durchaus kritisch beurteilt. Ist jetzt wirklich weniger Antibiotika ganz unrealistisch? Da kann man vielleicht einzelne Schrauben zumindest minimal etwas ändern. Einmal die Therapiedauer, wenn wir uns das anschauen, Bakteriämie bei Enterobakterien 7 versus 14 Tage, eine multizentrische Studie aus Spanien, wo man natürlich Patienten ausgeschlossen hat, die eine Neutropenie hatten, die länger als eine Woche war oder einen Fokus, der lange Therapiedauer erfordert. Man hat gesehen, dass das klinische Ansprechen nach sieben Tagen nicht unterlegen war. Bei Pseudomonas-Bakteriämie, die Therapiedauer, da gibt es eine Studie aus Korea, retrospektiv über 10 Jahre angeschaut. Da hat man die kurze Therapiedauer mit 9 Tagen im Mittel gehabt, lang war 14 Tage, auch nicht unterlegen gewesen in der Mortalität oder im Rezidiv, aber man hat in der längeren Therapiedauer mehr Resistenzen gesehen. Was auch immer wieder auftaucht, ist Monotherapie versus Kombinationstherapie bei Pseudomonas-Bakteriämie. Und da hat man Beta-Lactam plus Aminoglycosid oder Fluoquinolone versus Beta-Lactam-Monotherapie in einer retrospektiven multizentrischen Studie an 25 Zentren angeschaut und hat gesehen, dass die 30-Tages-Mortalität nicht unterschiedlich war, auch kein Vorteil gegenüber klinischem oder mikrobiologischem Versagen, aber auch die Resistenzentwicklung war Gott sei Dank in beiden Gruppen vergleichbar. Was kann das ABS, also das Antibiotic Stewardship, dazu beitragen, nun zur Resistenzentwicklung? Da gibt es eine ganz nette Studie aus Spanien an 7 Zentren durchgeführt, über 4 Jahre. Da hat es Antibiotic Stewardship Interventionen gegeben zu Carbapenemresistenzen zum Einsatz. Es hat eine Intervention gegeben, lokale Behandlungsrichtlinien wurden erstellt, es hat Lehrgespräche gegeben, Warnungen in der Verordnungssoftware, aber auch einen Feedback-Report. Und dann hat man die Inzidenzdichte berichtet, also die Fälle pro 1000 Patiententage, und zwar für die Problemkeime Acinetobacter, Pseudomonas und Enterobacterialis. Man hat gesehen, dass diese Interventionen den Carbapenem-Verbrauch und die Resistenzentwicklung senken können. Ein anderer Punkt, der vielleicht zum Diskutieren ist, ist das selektive Antibiogramm, der Einfluss des Antibiogramms auf unser Verordnungsverhalten. Da gibt es eine retrospektive Studie aus Kanada zu Harnwegsinfektionen bei über 65-Jährigen mit 113.780 Behandlungsepisoden, also durchaus sehr hohe Zahl von Behandlungsepisoden. Und man hat eben, das selektive Antibiogramm sagt, dass bestimmte Antibiotika, die zwar getestet werden, unterdrückt werden, weil man das Mittel der Wahl sozusagen dem Behandler geben will, um auch weniger Kollateralschäden, also Resistenzentwicklung auch zu haben. Und da hat man die zielgerichtete und die empirische Therapie angeschaut und die hat korreliert mit dem berichteten Antibiogramm des Labors, also die unterschiedlichen Labors haben durchaus einen Einfluss in dem, was sie berichten den Behandlern, was dann auch eingesetzt wird, und zwar sowohl empirisch als auch gezielt. Also durchaus auch eine Stellschraube. Damit komme ich schon zur Zusammenfassung. Die Multiresistenz ist regional stark unterschiedlich. Es gibt eine Reihe von Antibiotika gegen MRGNs, die bereits verfügbar sind, werden auch laufend in Studien weiter untersucht. Das Cefiderocol ist sicher der Tausendsasser unter diesen allen als Alternative bei Metallobeta-Lactamase-Erregern. Für Acinetobacter noch eine Studie vielleicht schuldig. Aztreonam-Avibactam bei Metallobeta-Lactamasen ist vielversprechend. Cefepime mit verschiedenen Beta-Lactamase-Inhibitoren sind sicher Nischenpräparate, die hoffentlich bald kommen. Und das Sulbactam-Durlobactam aus Hoffnung auch gegen den multiresistenten Acinetobacter baumannii. Aber auch die Strategien, kürzer ist besser, das Antibiotic Stewardship, das durchaus einen sehr hohen Stellenwert hat, und eventuell auch das selektive Antibiogramm sind sicher gute Strategien, um Antibiotikaverbrauch und Einsatz zielgerichtet und auch sinnvoll und vernünftig zu steuern. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit.